Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 19 bis 23. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Vor einigen Jahren machte die Königin Elisabeth von England bei uns in Deutschland einen Besuch, der mit großen Vorbereitungen verbunden war. Die Quartierfrage musste geklärt werden, bestimmte Gesten und Abläufe mussten einstudiert werden. Der Empfang der Königin wurde bis ins Kleinste präzise und gewissenhaft vorbereitet. Als der Herr Jesus als der Messias zu seinem Volk Israel kam, da mussten auch bestimmte Vorbereitungen getroffen werden. Dabei ging es nicht um äußere Dinge, sondern um die Herzen der Menschen. Derjenige, der von Gott dazu ausersehen war, diese Vorbereitungen zu treffen, war Johannes der Täufer. Johannes war eine geisterfüllte Persönlichkeit. Er stand an der Schwelle vom Alten zum Neuen Bund und stand so ganz im Dienste dessen, der kommen sollte, im Dienste des Messias. Es wird von keinem anderen Menschen in der Bibel berichtet, dass er vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Bei Johannes war das der Fall, obwohl er ein Sünder war, wie wir auch. Er bildete also eine Ausnahme unter den Menschen. Hinzu kam, dass er eine hervorragende geistliche Erziehung genoss. Sein Vater war Priester und von ihm und von seiner Frau Elisabeth, die ihren Sohn durch ein Wunder Gottes im hohen Alter empfing, können wir in dem Evangelium des Lukas Folgendes lesen. Zu der Zeit des Herodes, Lukas Kapitel 1, die Verse 5 und 6, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Es wird ihnen also hier ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Sie lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Im Alter von 30 Jahren trat Johannes der Täufer in die Öffentlichkeit mit der Botschaft: Tut Buße. Er war ein echter Bußprediger, der das Gesetz Gottes verkündigte und allen Unbußfertigen das Gericht Gottes ankündigte. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, so sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, und das ist Gottes Wille für alle Zeiten, auch für unsere Zeit, nicht nur für die Adventszeit des Kirchenjahres, sondern überhaupt im Blick auf unser Glaubensleben und speziell auch im Blick auf das nahe bevorstehende Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Petrus spricht davon in seinem zweiten Brief, wenn er sagt, dass Gott Geduld hat. Er verzieht nicht mit seiner Verheißung, mit der Verheißung seines Kommens, sondern er hat Geduld, weil er nicht will, dass jemand verloren wird, sondern dass jedermann zur Buße kommt, zur Sinnesänderung. Das Wort Buße hat die Bedeutung von Sinnesänderung. Ich denke, ich brauche nicht hier bei uns noch zusätzlich zu erklären, dass das nicht zu tun hat mit Abbüßen oder dergleichen. Es geht also hier nicht um eine fromme Leistung des Menschen, sondern es geht um etwas, was Gott wirkt im Herzen eines Menschen, eine Veränderung seines Sinnes im Blick auf die Erkenntnis Gottes und auch im Blick auf die Erkenntnis seiner selbst, der Sündhaftigkeit seines Herzens. Als Johannes der Täufer damals predigte, kam es zu einer gewaltigen Bußbewegung unter dem Volk. Viele Menschen strömten zusammen, um zu hören, was Gott ihnen durch Johannes zu sagen hatte. Sie bekannten ihre Sünden und sie ließen sich von ihm taufen. Und immer mehr drängte sich ihnen die Frage auf, ist dieser Johannes eventuell der Messias? Man befand sich ja damals in einer sehr starken Messias-Erwartung. Auch die jüdische Obrigkeit verfolgte das Geschehen, wenn auch innerlich distanziert. Sie hatten es nicht nötig, sich der Bußtaufe des Johannes zu unterziehen. Die Taufe des Johannes war eine sogenannte Proselytentaufe. Wenn jemand vom Heidentum übertrat ins Judentum, dann musste er sich solch einer Taufe unterziehen. Wer sich solch einer Taufe unterzog, der bekannte damit, dass er nicht besser war als ein Heide. Und das war für einen Jude ein sehr, sehr demütigender Schritt. Und wir können uns gut vorstellen, dass die selbstgerechten Pharisäer und Schriftgelehrten hier sagten, nein, danke. Ja, sie beobachteten wohl das Geschehen, aber sie selbst waren der Meinung, sie hätten es nicht nötig, sich zu beugen unter die Sündhaftigkeit ihres Herzens, Gott ihre Schuld und Sünde zu bekennen und sich dieser Taufe des Johannes zu unterziehen. Sie waren selbstgerecht, stolz und selbstgerecht. Aber sie mussten doch mit der Zeit klären, was hat es nun auf sich mit der Person Johannes des Täufers? Was ist das für ein Mann? Ist er von Gott gesandt? Oder aber hat er sich selbst zum Gottesmann gemacht? Und darum sandte der Hohe Rat in Jerusalem einige Priester und Leviten mit der Frage zu Johannes dem Täufer, wer bist du? Wir lesen das in Johannes Kapitel 1, Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Das war eine offizielle Anfrage. Also da waren nicht einige, die sich für diese Sache interessierten und ihn dann einfach mal so ansprachen und fragten, hör mal Johannes, wer bist du denn nun eigentlich? Sondern das war eine offizielle Anfrage. Dahinter stand der Hohe Rat in Jerusalem. So heißt es ja auch, wer bist du, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Das waren also die Mitglieder des Hohen Rates in Jerusalem. Es ging also um eine sehr, sehr offizielle Angelegenheit. Eine so starke geistliche Bewegung, wie sie durch Johannes ins Leben gerufen worden war, konnte der Hohe Rat, der die Aufsicht über alles religiöse Wesen im Volk Israel hatte, nicht einfach ignorieren. Man brauchte Klarheit über Johannes den Täufer. Wie sollte man diesen Mann beurteilen? Und nun können wir uns die Szene ein wenig vorstellen. Es knisterte gerade vor Spannung, als die Abgesandten des Hohen Rates zu Johannes kamen und die vielen Menschen sie umringten, um nun die Antwort auf die entscheidende Frage zu hören, Johannes, wer bist du? Was sagst du von dir selbst? Sie wollten also wissen, ob er der Messias sei. Nun, es wird uns nichts davon berichtet, aber könnte dies nicht eine Stunde der Versuchung für Johannes gewesen sein? Möglicherweise trat der Teufel in diesem Augenblick an Johannes heran und raunte ihm ins Ohr, jetzt ist deine Stunde gekommen. Sage, dass du der Messias bist. Die Massen fallen dir zu und du kannst sie zur Befreiung von der verhassten Herrschaft der Römer führen. Obwohl Johannes vom Heiligen Geist erfüllt war, war er doch versuchlich. Und wir lesen das ja später, dass er schwer angefochten war im Blick auf die Person unseres Herrn Jesus. Er hatte ihn klar erkannt als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Aber als er dann im Gefängnis saß und die Dinge sich ganz anders entwickelten, als er sich das vorgestellt hatte von den alttestamentlichen Verheißungen her, da kam er in große, große innere Not, in große innere Anfechtung. Wir sehen also, Johannes war ein Mensch wie wir, wenn auch vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber doch nicht ohne Anfechtung und ohne die Möglichkeit, versucht zu werden und sogar zu Fall zu kommen. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie wir auch. Nun, die Bibel berichtet uns in der Apostelgeschichte, dass es damals Menschen gegeben hat, die meinten, einen messianischen Auftrag zu haben und etwas Besonderes zu sein. Das gibt es ja auch heute noch in unserer Zeit. Wir lesen dazu einmal aus dem 5. Kapitel in der Apostelgeschichte, die Verse 36 und 37. Da geht es um den Rat Gamaliels. Ein zwiespältiger Rat übrigens, der allerdings den Aposteln zugute kam. Und er sagt, denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Das war also das besondere Merkmal dieser falschen Messiasse und falschen Propheten, dass sie meinten, sie wären etwas. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und er ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und wenn wir nun die Kirchengeschichte danach durchsuchen würden, dann würden wir feststellen, dass es immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte Menschen gegeben hat, die sich selbst zu irgendwelchen Propheten gemacht haben. Es waren selbsternannte Propheten, die meinten, sie seien etwas und haben viele Menschen verführt. Das hat es also immer wieder gegeben und wie ich bereits sagte, gibt es das auch in unserer Zeit. Und so hätte auch Johannes der Täufer hier zu einem solchen Verführer werden können, wenn Gott ihn nicht gehalten hätte in dieser Stunde der Versuchung. Johannes bezeugt mit klaren Worten, ich bin es nicht. Das ist also seine entscheidende Aussage zunächst einmal, eine verneinende Aussage. Also bist du der Messias, auf den das Volk Israel schon seit Jahrhunderten wartet? Nein, eine ganz klare Antwort, nein, ich bin es nicht. Und später lesen wir dann, dass er sich mit dem Freund des Bräutigams vergleicht. Wir lesen dazu einmal Kapitel 3, die Verse 28 bis 30. Ihr seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er vergleicht sich also hier mit dem Freund des Bräutigams. Und der Freund des Bräutigams hatte in der damaligen Zeit die Aufgabe, die Braut dem Bräutigam zuzuführen. Das war seine Aufgabe. In dem Augenblick, wo der Bräutigam in Erscheinung trat, trat der Freund zurück. Darum diese Aussage, er muss wachsen, er steht im Mittelpunkt, es geht nicht um mich, es geht nicht um den Freund des Bräutigams, sondern es geht um den Bräutigam selbst, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das war also das klare, deutliche Zeugnis Johannes des Täufers. Ich bin es nicht. Und das sollte auch unser Zeugnis sein. Was sind wir, beziehungsweise was sind wir nicht? Wir sollten bezeugen, was wir nicht sind, nämlich diejenigen, auf die es letztlich ankommt. Das sind wir nicht. Wir stehen nicht im Zentrum. Wir stehen nicht im Mittelpunkt. Wenn es heißt, dass wir wertgeachtet sind in den Augen Gottes, dass Gott uns geliebt hat, von jeher, von Ewigkeit her geliebt hat, dass wir unendlich wertvoll sind in seinen Augen, so dass er seinen geliebten Sohn für uns gegeben hat, dann bedeutet das nicht, dass wir in uns selbst etwas wären. Sondern in uns selbst sind wir nichts, gar nichts. Verlorene Sünder. Wir stehen nicht im Mittelpunkt, Gott steht im Mittelpunkt. Und das können wir gerade in unserer Zeit, wo auch in der Gemeinde Jesu der Mensch mehr und mehr ins Zentrum rückt und gerückt wird, nicht oft genug betonen. Der Mensch steht nicht im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt steht der lebendige Gott, steht unser Herr Jesus Christus selbst. Wir sind Werkzeuge in der Hand Gottes. Paulus nennt sich einen Mitarbeiter, auch einen Sklaven Jesu Christi. Wir sind Mitarbeiter im Reich Gottes, wir sind Gottes geliebte Kinder, aber wir sind nicht diejenigen, auf die es letztlich ankommt. Gott gebraucht uns, und das ist eine große Gnade, dass er jeden einzelnen von uns gebrauchen will, in seinem speziellen Umfeld und mit seinen Gaben, die Gott ihm geschenkt hat, aber es kommt letztlich nicht auf uns an. Das ist die Haltung, die wir brauchen, auch in dieser Adventszeit, die wir eigentlich immer brauchen. Eine Haltung der Demut vor Gott und auch vor den Menschen. Hochmut, das Gegenteil von Demut, ist die Haltung, die Gott am meisten hasst, die ihm am meisten missfällt. Wir alle sind nicht fehlerfrei in der Praxis, von Natur aus durch und durch verdorbene Sünder, das wissen wir. Und wenn wir es nicht empfinden, so lehrt es doch die Heilige Schrift und muss es geglaubt werden von uns, dass wir so sind, wie die Heilige Schrift es bezeugt. In der Praxis äußert sich das darin, dass wir immer wieder auch unsere Schwachstellen zeigen und immer wieder auch fehlen. Wir sollten uns danach ausstrecken, nicht zu sündigen. So sagt Johannes, solches habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Aber es passiert leider immer wieder. Und ob jemand sündigt, so sagt Johannes, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er ist die Sühne für unsere Sünde. Wir fehlen also immer wieder, Jakobus sagt im Blick auf die Lehrer, wir fehlen mannigfaltig. Das ist für Gott eigentlich weniger ein Problem, wenn ich das mal so formulieren darf. Obwohl Sünde immer noch Sünde ist und wir sollten sie bekennen, und uns der reinigenden Kraft des Blutes Jesu aussetzen. Das macht uns das Blut Jesu so wertvoll und so kostbar, dass es diese reinigende Kraft hat. Dass wir uns nicht herumschleppen und herumplagen müssen mit einem schlechten Gewissen, mit Schuld und Sünde beladen, sondern ständig stehen wir unter der reinigenden Kraft des Blutes Jesu. Und darum ist ständig der Himmel für uns offen und ständig stehen wir unter dem Segen Gottes in Christus Jesus. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich nicht so das Problem, dass wir hier und da noch versagen, sondern das eigentliche Problem ist unsere innere, stolze, hochmütige Haltung. Dieses ungebrochene Wesen, das wir an uns tragen, das ist das eigentliche Problem in unserem Leben. Und da hat Gott viel, viel Mühe mit uns und viel, viel Arbeit mit uns, um das zu zerbrechen, dieses stolze Wesen zu zerbrechen, uns, um mit den Worten des Herrn Jesus zu sprechen, uns geistlich arm zu machen, uns arm zu machen in uns selbst, durch den Heiligen Geist geschieht dieses Werk, uns geistlich arm zu machen. Das ist eigentlich das große Problem, das ist das, was Gott am meisten missfällt, dass wir so stolze, so hochmütige Sünde haben. Eigentlich haben wir nichts zu bringen, aber gar nicht. Und sind noch stolz auf das, was wir meinen zu haben. Und da sagt uns nun die Bibel, er, nämlich Gott, kennt die Stolzen von Ferne. Er kennt die Stolzen von Ferne. Das ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Wenn Gott sein Angesicht vor uns verbirgt, dann ist das das Schlimmste, was uns passieren kann. Das ist genau das, was am Kreuz geschehen ist, als der Herr Jesus ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Gott sein Angesicht vor seinem Sohn, vor seinem geliebten Sohn verborgen, weil er unsere Sünde trug, weil er sich dort eins gemacht hat mit der Sündhaftigkeit unseres Herzens. Da erging das Gericht Gottes, die Gottesferne über unseren Herrn Jesus Christus. Das war das Schlimmste. Deshalb hat er so gezittert und gezagt im Garten Gethsemane. Deshalb lag der Todesschweiß auf seiner Stirn. Das war es, nicht in erster Linie das körperliche Leiden, sondern diese Trennung von seinem himmlischen Vater. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, auch einem Menschen, dass Gott sich vor ihm verbirgt und möglicherweise für immer verbirgt. Das ist die Hölle, das ist die ewige Verdammnis. Die Menschen werden geängstigt durch vielerlei Dinge, durch die Horrorvorstellung einer atomaren Katastrophe. Darum kam es zumindest vordergründig gesehen zur sogenannten Energiewende. Menschen fürchten sich vor unheilbaren Krankheiten, sie fürchten sich vor der Arbeitslosigkeit, sie fürchten sich vor Altersarmut und wir könnten da noch vieles nennen, wovor der Mensch sich fürchtet, was ihn ängstet, aber wir sollten uns nicht davor fürchten, sondern wir sollten uns vielmehr fürchten vor dem Zorn Gottes. Und das ist die große Not in unserer Zeit, dass man sich vor allem Möglichen fürchtet, aber nicht mehr vor Gott selbst. Vor dem heiligen Gott und vor seinem Zorn. Eine stolze, antichristliche Menschheit geht dem schrecklichen Gericht Gottes entgegen. Das sollte auch uns als Gemeinde Jesu ganz neu bewegen, was das bedeutet, welch einem schrecklichen Gericht wir entgegengehen. Jeder Einzelne im Blick auf die Ewigkeit, aber auch ein ganzes Volk, geht einem schrecklichen zeitlichen Gericht entgegen. Wir lesen dazu einmal in der Offenbarung des Johannes im 6. Kapitel die Verse 15 folgende. Da wird etwas deutlich von dem Zorn Gottes. Hier wird es so ausgedrückt, dass vom Zorn des Lammes die Rede ist. Man möchte beinahe sagen, das ist noch stärker ausgedrückt, noch ernster ausgedrückt. Das Lamm Gottes in seinem Wesen voller Sanftmut kann zornig werden. Und wenn das Lamm Gottes zornig wird, dann ist alles zu spät. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. Und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Verbergt uns vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Gott kennt die Stolzen von Ferne. Da kann man also zusammenkommen, auch jetzt in dieser Adventszeit. Man kann die schönen Advents- und Weihnachtslieder singen, wir haben es ja heute Morgen auch getan. Man kann Predigten hören. Man kann all das tun, was zu dieser Zeit dazugehört. Und doch kann Gott Fernes sein, wenn unsere Herzen stolz und ungebrochen sind. Gott kennt den Stolzen von Ferne. Wem ist er nun nah? Was sagt uns Gottes Wort? Denen, die ein zerschlagenes und ein gedemütigtes Herz haben. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Wenn das bei dir und bei mir der Fall ist, dann dürfen wir wissen, Gott ist nah. Er ist so nah, dass er in uns wohnt und sein wunderbares Gnadenwerk in uns verrichtet. Demut ist das Kleinod aller Gläubigen. Es geht also nicht um uns, sondern es geht um Christus. Ein gedemütigtes, ein zerschlagenes Herz sucht nichts mehr bei sich selbst im Blick auf das ewige Heil, sondern sucht alles in Christus. Er ist das Zentrum. Es geht um ihn ganz allein. Er ist allein hoch und erhaben. Es geht auch nicht in erster Linie um die Gemeinde. Es geht nicht in erster Linie um Israel. Es geht nicht in erster Linie um Geistesgaben. Es geht auch nicht in erster Linie um Mission. Es geht nicht in erster Linie um Gemeinde. Das ist ja das große Thema in unserer Zeit. Sondern es geht immer in erster Linie ganz zentral um Christus. Und zwar um ihn als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen, als den erhöhten und wiederkommenden Herrn. Wir müssen das immer wieder neu definieren und deutlich machen, um welchen Christus es geht. Das ist durchaus nicht immer klar, wenn jemand Jesus sagt, dass er den Jesus meint, der uns hier in der Bibel bezeugt wird. Es ist wichtig, dass wir es den Leuten erklären und selbst auch immer wieder deutlich machen, um welchen Jesus es sich eigentlich handelt. Um den Sünderheiland, der uns am Kreuz mit Gott versöhnt hat durch sein Blut, dessen vollkommene Gerechtigkeit uns zugerechnet wird durch den Glauben. Um diesen Christus geht es, der auferstanden ist, leiblich von den Toten auferstanden ist, der erhöht ist, jetzt in diesem Augenblick sitzt er zur Rechten der Majestät unseres himmlischen Vaters und vertritt uns als hoher Priester, und der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Um diesen Jesus geht es, um keinen anderen. Und ein gedemütigtes Herz bekennt ihn, es schaut auf ihn, blicket auf ihn aller Weltenden. So werdet ihr errettet werden. In ihm haben wir alles, was wir brauchen, was vor Gott Bestand hat, was vor Gott gilt. Außerhalb von ihm haben wir nichts, aber auch gar nichts. Ich möchte einmal hinzufügen, selbst ein zerschlagenes Herz haben wir nur in ihm. Und dann auch in der Praxis durch ihn, durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Denn auch das Gedemütigtsein vor Gott ist ja etwas Unvollkommenes bei uns. Ein vollkommenes Gedemütigtsein, eine vollkommene geistliche Armut haben wir nur in Christus. So ist auch da unser Blick auf ihn gerichtet, auf ihn ganz allein. Von Christus her empfängt alles andere seine Bedeutung. Mit welchen Gaben Gott uns beschenkt hat, auch die Geschichte mit dem Volk Israel, auch die Missionsarbeit, auch die Gemeinde, alles empfängt von ihm selbst, von der Mitte her seine Bedeutung. Nun, Johannes sagt, ich bin nicht der Christus. Es geht nicht um mich. Ich stehe nicht im Zentrum, sondern der Messias kommt noch. Ich bin nur der Freund des Bräutigams. Der Bräutigam selbst ist ein anderer. Und auch die Frage, bist du Elia, bist du der Prophet, wird von Johannes verneint. Zwar predigte Johannes Buße im Geist des Elia, und insofern war er auch Elia, wie der Herr Jesus es auch bezeugt von ihm, aber er tat keine Zeichen und Wunder, wie Elia sie getan hatte. Von daher sagt er hier, nein, ich bin nicht Elia. Ich bin auch nicht der Prophet, auf den man wartete im Volk Israel. Der Prophet, der in den Mosebüchern prophezeit wird, eine Art zweiter Mose, auch der bin ich nicht. Johannes bezeugt also mit klaren Worten, was er nicht ist. Aber was ist er dann? Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Und nun bezeugt Johannes, wer er ist. Das ist also das Zweite. Das Erste, wer er nicht ist. Das Zweite, wer er ist. Eine demütige Gesinnung zu haben, ein zerschlagenes Herz zu haben, gewirkt durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes, das wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmeißt. Eine demütige Gesinnung zu haben, die auf Christus hinweist, auf niemand anderen als auf ihn allein, bedeutet nicht, dass man nicht wüsste, wozu man von Gott bestimmt und befähigt ist. Johannes, der Täufer, leidet also nicht unter Minderwertigkeitskomplexen. Auf der einen Seite bezeugt er, wer er nicht ist und was er nicht ist. Auf der anderen Seite sagt er mit klaren Worten, bekennt er, wer er ist und welchen Auftrag er hat. Und damit versteckt er sich nicht vor den Menschen. Wahre Demut lebt vor Gott wie ein Kind und kann vor den Menschen unerschrocken auftreten. Wir denken an Elia, wie er auftrat vor dem gottlosen König Ahab, unerschrocken, furchtlos, und kündigte ihm das Gericht Gottes an. Vor Gott wie ein Kind, vor Menschen unerschrocken. So auch hier Johannes der Täufer. Wir entschuldigen uns also in der Welt nicht dafür, dass wir Christen sind und eine Botschaft für diese Welt haben. Wir schämen uns dieser Botschaft nicht, sondern wir wissen, dass diejenigen, die in Sünde leben, Grund haben, sich zu schämen. Es ist wichtig, dass wir uns auch immer wieder darüber Gedanken machen und zu einer großen Freude kommen, wenn wir darüber nachdenken, was wir eigentlich sind, wer wir eigentlich sind, was wir alles in Christus haben. Gottes Kinder. Es gibt ja nichts Größeres, was wir werden können, ja? Sagte mir jemand mal am Telefon. Nichts, was darüber hinausgeht, über den Stand eines Kindes seinem himmlischen Vater gegenüber. Wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, der Adoption, so sagt Paulus wörtlich. Wir dürfen sagen, aber lieber Vater, Gott ist unser Vater in Christus Jesus. Was das bedeutet, darüber dürfen wir nachdenken, darüber dürfen wir froh werden. Einen himmlischen Vater zu haben, der uns liebt, der für uns sorgt, der für uns da ist, der immer ein offenes Ohr, ja mehr ein offenes Herz für uns hat. Was ist das für eine Gnade? Was sind wir? Himmelsbürger. Unser Wandel, unser Bürgerrecht, so heißt es, ist im Himmel. Wir haben dort unsere, nicht nur unsere Bestimmung, sondern auch unseren Stand. Und dann sind wir Erben des Himmelreiches. Wir werden einmal das Himmelreich ererben, nicht nur im Glauben, wie wir es jetzt tun, sondern sichtbar werden wir es ererben. Wir werden sein, wie er ist in der himmlischen Welt. Wir werden uns freuen an all dem, was Gott uns in Christus geschenkt hat, an ihm selbst vor allen Dingen. Was wir sind, das ist wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken, über unseren Stand, über die Größe dessen, was Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat, ohne unser Verdienst und Würdigkeit, ihr Lieben. Was du verdient hast, ist der Zorn Gottes. Und alles, was du von Gott bekommst, ist Gnade. Nichts als Gnade, ohne Verdienst und Würdigkeit. Ist Geschenk. Darüber wollen wir den Herrn loben und preisen. Auf die Frage, wer bist du dann, was sagst du von dir selbst, gibt Johannes die klare Antwort in Vers 23. Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Er zitiert aus Jesaja 40 und Johannes bezieht seinen Auftrag also aus dem Wort Gottes. Das war er und das wollte er sein, nämlich eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und das wollte er sein mit seiner ganzen Existenz. Das war er auch mit seiner ganzen Existenz. Wenn es hier heißt, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, wenn wir das so in der Schule schreiben würden, in einem Aufsatz, dann wäre der Lehrer ganz bestimmt damit nicht zufrieden. Ich bin eine Stimme, ich habe eine Stimme, muss es doch heißen. Nein, es heißt hier durch den Heiligen Geist, ich bin eine Stimme. Was Johannes war, das war er ganz und völlig in seiner Person. Er verkündigte den Menschen nicht nur die Botschaft Gottes, sondern er war in seiner ganzen Existenz diese Botschaft Gottes. Bis hinein in seine äußere Erscheinung. Und das gilt auch für uns. Wir haben nicht nur ein Zeugnis vor der Welt, einen Auftrag, Christus zu bezeugen, sondern wir sind Zeugen. Wir sind es. Unsere bloße Existenz weist auf Christus hin. Nun mag jemand unter uns sagen, das ist bei mir alles sehr, sehr mangelhaft. Und hin und wieder bin ich auch bereit und tue es auch, vor anderen ein Zeugnis abzulegen vom Herrn Jesus, sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Aber ansonsten ist das ziemlich schwach bei mir, mit meinem ganzen Leben. Nun, das mag sein und wir sollten uns danach aufstrecken, dass es anders wird durch Gottes Gnade, aber auch das kleinste Licht ist in dieser dunklen Zeit von außerordentlichem Wert. Wenn wir diese Räume so verdunkeln würden, dass man die Hand vor den Augen nicht mehr sehen könnte und würde hier vorne ein Zündholz anstecken, ein Streichholz, dann wäre das doch eine ganz entscheidende Lichtquelle, die uns Orientierung in diesem Saal vermitteln würde. So machen wir das, wenn wir hier die Lichter ausmachen und es ist schon dunkel, dann gehen wir vorher hier hin, machen dieses kleine Lämpchen an der Kanzel an. Dann wissen wir genau, wo es lang geht. Dann stoßen wir uns nicht. Wer im Licht wandelt, der stößt sich nicht. Also auch die kleinste Lichtquelle ist wichtig. Und gerade in unserer dunklen, finsteren Zeit, in einer Zeit, die so gottlos und antichristlich ist. Und wenn du sagst, du bist nur eine kleine, eine winzige Lichtquelle, dann kannst du doch Wegweiser sein zum ewigen Heil. Durch deine bloße Existenz als Christ, als Gotteskind. Also wir wollen da nicht verzagen. Wir wollen den Herrn bitten, dass er das Licht, das er in uns angezündet hat, noch vermehrt und hell aufleuchten lässt. Aber wenn es im Moment noch nicht so ist, als Einzelner oder auch als Gemeinde, so wollen wir doch dem Herrn dafür danken, dass wir Orientierung geben in dieser dunklen Zeit. Durch unsere Existenz. Was ist nun der Inhalt seiner Botschaft? Die Antwort lautet, ebnet den Weg des Herrn. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, gehört zu einer Prophetie, die sich auf die messianische Heilszeit bezieht. Dem kommenden König soll der Weg bereitet werden. Die Predigt des Johannes sollte das Volk Gottes zur Buße, also zur Sinnesänderung führen. Sie sollten ihre Sünden erkennen und bekennen. Und als sichtbares Zeichen dafür galt die Johannestaufe. Wir lesen einmal Matthäus Kapitel 3, die ersten Verse. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa. Erfüllung dieser Prophezeiung, eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ja, Matthäus legt sehr viel Wert darauf, dass die alttestamentlichen Verheißungen sich in der Person des Herrn Jesus erfüllt haben und auch all das, was damit zusammenhing. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Das Zitat erinnert daran, dass es im Altertum befestigte Straßen gab, die Könige bauen ließen, um besser reisen zu können. Und zu diesem Zweck mussten unebene Stellen begradigt werden. Wie Jesaja fortfährt, das können wir nachlesen in Jesaja Kapitel 40, Täler sollen erhöht und Berge erniedrigt werden. Johannes sollte die Herzen der Menschen vorbereiten auf den Empfang des Messias. Alles Hohe musste erniedrigt werden, die verzagten und die trotzigen Herzen sollten sich vor Gott demütigen. Die Verse 5 und 6 hier in Matthäus Kapitel 3 noch dazu. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Ausnahme machten die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie ich bereits erwähnt habe. Und ihnen kündigt Johannes der Täufer das Gericht an, mit klaren Worten, unerschrocken. Das ist also auch heute noch die rechte Art, die Adventszeit zu begehen. Nach dem Kirchenjahr ist die Adventszeit eine Zeit der Buße, der Demütigung vor Gott. Der Heilige Geist will in unseren Herzen gebahnte Wege für unseren Herrn Jesus Christus schaffen, indem er uns erneut unsere Sündhaftigkeit zeigt. Doch weil nun das Erlösungswerk bereits geschehen ist, dürfen wir durch den Glauben teilhaben am Himmelreich und an der göttlichen Segensfülle. Das ist Evangelium. Ihr müsst das immer wieder bedenken, ihr Lieben, welch einen Vorteil wir haben. im Verhältnis zu denen, die damals gelebt haben. Der Herr Jesus sagt, dass Johannes der Täufer der Größte war im Alten Bund, aber dass der Kleinste im Himmelreich, im Gnadenbund, größer ist als Johannes der Täufer. Das ist unwahrscheinlich, was wir haben als solche, die wir zurückschauen dürfen auf das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Wir dürfen jetzt schon in diesem Himmelreich leben, im Glauben an das Wort Gottes. Der Herr wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, aber wir haben jetzt schon eine wunderbare Segensfülle in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Er ist uns ganz, ganz nahe. Wir dürfen uns an seiner Gnade erfreuen. Und so wollen wir auf der einen Seite uns immer wieder vor Gott beugen und demütigen, wegen der Sünde unseres Herzens, und auf der anderen Seite froh werden über das Heil, das Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat. Der bekannte Verkündiger Stockmeier, Otto Stockmeier, hat immer wieder erleben dürfen, dass Gott Gnade gegeben hat zu seiner Verkündigung, indem Menschen tief gebeugt wurden vor Gott. Es kam immer wieder innerhalb der Gemeinde zu Bußbewegungen, wenn er das Wort Gottes verkündigte und die Heiligkeit Gottes offenbar wurde. Und so geschah es auch, als er einmal vollzeitlichen Mitarbeitern im Reiche Gottes, ist ein dummer Begriff, vollzeitlicher Mitarbeiter ist im Grunde genommen jeder, aber ihr wisst, was damit gemeint ist, Pastoren, Prediger waren zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Als er ihnen das Wort Gottes verkündigte, kam es unter ihnen zu einer tiefen Buße. Sie erkannten ganz neu ihr Versagen, ihre Sündhaftigkeit und waren zutiefst getroffen, betroffen und betrübt. Und dann sagte Stockmeier zu ihnen, um sie wieder aufzurichten: Ihr Lieben, es steht nicht nur geschrieben, tut Buße, sondern es steht auch geschrieben und glaubt an das Evangelium. Und dann konnten sie es ganz neu erfassen, dass der Herr Jesus Christus dort am Kreuz für die Sünde ihres Herzens gestorben ist, dass er sein kostbares Blut für sie vergossen hat. Ganz neu konnten sie es fassen. Ihr Lieben, und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, und für uns als Gemeinde, dass wir auf der einen Seite ganz neu erkennen, wer wir sind in uns selbst, nämlich Sünder, was wir nicht sind, nämlich solche, auf die es letztlich ankommt, und was wir sind und haben in der Person unseres Herrn Jesus Christus, nämlich alles, was Gott verherrlicht und was Gott wohlgefällig ist. Dann kommt auch die rechte Adventsfreude auf in unseren Herzen. Adventsfreude kann man ja nicht machen. Weihnachtsfreude kann man nicht machen. Ja, man kann wohl ein wenig Stimmung machen. Und das gibt es inzwischen auch schon nicht mehr in unserem Volk. Ja, es wird uns auch das noch genommen. Ne? Man hat das Evangelium nicht mehr. Man hatte noch eine Zeit lang die Form. Jetzt hat man inzwischen auch kaum noch die Form. Auch die Stimmung hat man nicht mehr. Und auch das wird uns schließlich noch genommen. Aber wir können das auch nicht machen. Wir können diese Freude nicht machen, aber wir können den Herrn suchen und wir können ihn anrufen und bitten: Herr, leuchte hinein in mein Herz, demütige mich, offenbare deine Herrlichkeit. Und dann können wir froh werden über diese wunderbare Gnade Gottes in Christus Jesus, die uns Sündern zuteil geworden ist. Ihr Lieben, jeden Tag aufs Neue, ständig, stündlich, minütlich unter der Gnade Jesu zu leben, es gibt doch nichts Herrlicheres. Und nicht mehr abhängig zu sein von uns selbst, auch nicht von unserem Versagen, auch nicht von dem, was uns gelungen ist, sondern einzig und allein von dem zu leben, was Gott in Christus getan hat, von seiner Gnade, von ihm selbst. Das ist doch Herrlichkeit, auch in dieser Adventszeit. Unter dem Vorzeichen des Evangeliums wollen wir die Worte des Liederdichters beherzigen und damit schließe ich ab. Bereitet doch fein tüchtig, wir haben es ja vorhin gesungen, dieses schöne Lied mit Ernst um Menschenkinder. Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast. Macht seine Steige richtig. lasst alles, was er hasst, macht alle Bahnen recht, die Tal lasst sein erhöht, macht niedrig, was hoch stehet, was krumm ist, gleich und schlicht. Amen.